Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Frank Spielka. Moin, moin.
Moin.
Du bist geboren in Herford, aufgewachsen in Bad Salzuflen, Musiker, Sänger der legendären Hamburger Indie-Band Die Sterne und Buchautor. Warum bist du kein Gärtner geworden wie deine Eltern?
Es ist doch klar, dass der bäuerliche Betrieb an den Erstgeborenen weitergegeben wird und ich bin der Zweitgeborene und bin sozusagen auch schon mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich mal draußen in der Welt mein Glück versuchen muss.
Dass du was Besseres noch suchen musst.
Was Besseres nicht, nein, nein, also was Besseres gibt's ja nicht. Aber was anderes, woanders möglicherweise.
Okay, und dein älterer Bruder macht das jetzt tatsächlich auch?
Der macht das, ja, genau.
Okay.
Das gibt eine kleine Gärtnerei mit, ich weiß nicht, die haben 7, 8 Angestellte oder so in der Nähe von Bad Salzuflen.
Mhm. Und guckst du da manchmal neidisch hin, so aufgrund der Sicherheit, oder bist du eher froh, diesen Zwängen von Selbstständigkeit und dann das Erbe verwalten sozusagen, dem entkommen zu sein?
Wie gesagt, ich habe da auch nie so in die Richtung gedacht. Also so ein Betrieb. Ich mag irgendwie so verschiedene Lebensentwürfe da gar nicht so miteinander vergleichen, weil ich bin irgendwann mal hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich bei meinen Eltern zu Besuch war und so. Und das nur vorweg, man ist mit seinem Leben als Künstler, das ist, man hat ja nicht den sicheren Lebensweg gewählt, das ist einem ja klar. Und natürlich so Zufriedenheit mit dem, was man ist oder was man erreicht hat oder wo man gerade steht, ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie gerade so die Geschäfte laufen. Manchmal reißt man sich die Haare aus, weil es so ein Wahnsinnsstress ist. Und dann wieder hat man auch so diese Hochgefühle, weil man so eine ganz andere Freiheit genießt als vielleicht andere Leute, bei denen das Leben weniger Wellen schlägt. So.
Ja.
Naja, jedenfalls, also war ich da meine Eltern besuchen und war auf dem Markt und habe irgendwie einen Mitschüler von mir gesehen, der sein ganzes Leben lang offensichtlich da geblieben ist, auch ein Sohn einer Gärtnerei, einer noch kleineren Gärtnerei. Und der stand auf dem Markt in Bad Salzuflen und verkaufte seine kleinen Topfpflanzen und wirkte total glücklich. Und ich habe gedacht, es ist doch scheißegal, wie oder was oder wo. Wichtig ist, dass man nicht irgendwo steht und denkt, was mache ich hier?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ist denn irgendwie ein grüner Daumen übrig geblieben? Hast du irgendeinen Hang zu Blumen oder?
ich weiß es nicht. Ich sage manchmal, also, dass man weiß, dass Pflanzen Licht und Wasser brauchen, ist oft schon mehr als manche Leute so einen grünen Daumen an den Tag legen,
bevor man sie ins Wasser bringt.
So, ja, mit Schnittblumen und sowas. Ja, klar, das habe ich schon in die Wiege gelegt bekommen. Das stimmt. Ich weiß es nicht, ich betreibe das nicht so im großen Umfang. Und, dann sind die Anbaumöglichkeiten mitten in St. Pauli auf dem Balkon auch nicht so riesig gut. Was ich sagen kann, ich habe keinen Hang zum Schrebergarten. Im Unterschied zu vielen Leuten in meinem Umfeld habe ich überhaupt keine Sehnsucht danach.
Ja, auch kein Rasenmähen bei Balkon und so.
Ja, ich habe auch keine Sehnsucht nach Rasenmähen. Also ich habe genug Quadratkilometer hinter mir, glaube ich, in Ferien, Jobs verbrachte Zeit auf irgendwelchen kleinen motorisierten Rasenmähern verbracht, dass ich da auch nicht wirklich eine Sehnsucht verspüre.
Ja. Und dann hat es dich irgendwann nach Hamburg verschlagen und nun lebst du in St. Pauli. Hast du andere Stadtteile auch mal erlebt?
Ja, natürlich. Es ist ja nicht so leicht und es war auch vor 30 Jahren nicht leicht, in Hamburg eine Wohnung zu finden, die dann so in einem dieser Stadtteile auch noch ist, die alle so hip finden und wo sie gerne sein wollen. Das ist dann entweder teuer oder ganz unmöglich.
Sag mal, wie war deine Reise hier?
Meine Reise war, ich habe mich am großen Zirkel angenähert. Ich habe angefangen in Morfleet, also noch nicht mal Rothenburgs Ort. Eigentlich sehr schön da, es war nur zu der Zeit noch so alles sehr verseucht und da liefen so Leute mit Schutzanzügen rum und haben versucht, die Erde irgendwelchen Giften zu befreien, die jetzt nicht von der Böhringer Fabrikunfall kamen, aber da war genug Müll im Boden. Damals noch, wir reden jetzt eher Anfang der 90er. Und dann bin ich von dort nach Wilhelmsburg gezogen und dann nach Bahrenfeld. Und danach in die, nach Eimsbüttel, so Waterloo-Straße. Also da ging es dann schon so Richtung Schanzenviertel.
Ja. Jetzt sind wir schon in Hamburg. Jetzt würde ich gerne in unsere Rubrik einsteigen, in die Hamburg-Lieblinge. Und hätte ein paar Fragen an dich. Was ist dein Lieblings-Hamburger Gericht?
Grüner Hering, frisch geangelt. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt ein Hamburger Gericht ist oder ein norddeutsches Gericht. Ich hätte sonst noch die anzubieten, Rundstück warm. Das hat mein Schwiegervater immer gemacht und ich fand das so toll.
Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
Eigentlich alle Buch- und Plattenläden, die mir am Herzen liegen. Ich würde sagen, am meisten am Herzen liegt mir dieses Bermuda-Dreieck im Karo-Viertel, so Hanseplatte, Kohn und Dobbernick, Zardos, Grove City.
Welche ist deine Lieblingsgrünfläche?
Die auch für mich, wohne ja auch im Karo-Viertel, ich kann es hier mal sagen, für mich am nächsten gelegen ist tatsächlich. Ansonsten ist es so saison- und wetterabhängig, aber ich würde schon sagen, die Wallanlagen.
Mhm. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Einerseits die Deichtorhallen, weil ich da am häufigsten hingehe, wenn neue Ausstellungen sind. Und was ich allen Menschen empfehle, die ich irgendwie treffe auf der Straße, ist das Museum für Zusatzstoffe. Das ist ein ganz spektakuläres Museum in der Nähe des Obstmarktes.
Ja.
Und da kann man ganz viel darüber lernen, was für Sachen noch so im Essen sind, außer denen, die man vermutet. Das ist sehr.
Wie bist
sehr
du gut. darauf gekommen? Also ich kenne das jetzt tatsächlich auch,
ja.
Aber ich glaube, in meinem Umfeld würde ich jetzt niemanden vermuten, der weiß, dass es da ein Museum gibt.
Weil die dann aber alle nicht aus dem Fenster schauen, wenn sie mit dem Zug nach Hamburg reinfahren aus Niedersachsen, weil man dann immer an diesem Museum für Zusatzstoffe vorbeifährt, während man es sonst wirklich suchen muss, von der Straße aus oder so sieht man es nicht und das ist auch nicht besonders. Dass irgendwo Anzeigen aufgehängt werden oder so oder annonciert wäre. Ja, aber ich finde das wahnsinnig wichtig. Also Ernährung beschäftigt viele Leute total. Man definiert sich über das, was man zu sich nimmt. Und trotzdem fehlt bei ganz vielen Leuten aber auch so fundiertes Fachwissen und zum Beispiel darüber, dass Zusatzstoffe nicht grundsätzlich schlecht sind und dass man die immer schon benutzt hat, so und dass es da nicht so ein eindeutiges Gut und Böse gibt.
Ja. Die gute Ernährung führt uns auch zur nächsten Frage. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
Ich gehe sehr gern zu Sushi Ten im Mercado. Das ist so mein, weil ich in der neuen großen Bergstraße, weil da unser Studio ist in der Nähe und so. Und das ist mein Lieblings-Sushi-Imbiss, auch weil der nicht so posch ist oder so Sushi.
So jetzt
Sushi,
wird
Sushi. Jetzt wird das ja,
jetzt
aber die haben es verdient. Das ist sowieso schon voll immer zur Mittagszeit.
Okay. Wie oft streifst du denn immer noch so durch Plattenläden? Du hast es ja gerade eben schon genannt, dass im Karo-Viertel die Sachen dich so anziehen, dass du immer noch auf der Suche bist nach der Platte, die noch keine andere haben oder.
Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe nie so ein Sammlergehen gehabt.
Ja.
Ich habe total Respekt vor Leuten, die jetzt in so einem schwierigen Marktumfeld das immer noch machen und wirklich mit Liebe so einen Plattenladen machen und die besonderen Sachen in aller Welt bestellen, mit Vinyl handeln und so. Ich persönlich, das ist auch so mit so einem Grund, ich würde die Energie gar nicht aufbringen. Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die in den USA fliegen, da die letzten raren Soul-Vinylpressungen auftreiben und importieren und hier verkaufen und den Leuten wirklich sagen, ey, das ist genau deine Musik und so dieses persönliche Ding. Das gleiche gilt für Buchhändler, die wir auch an wahnsinnig viel Arbeit abnehmen können, indem sie einen auf die richtigen Pfade oder richtigen Autoren hinweisen, weil man selbst den Überblick gar nicht so hat. Und deswegen sind das für mich die herausragenden Läden einfach. Also, dass man dieses Marktumfeld, das meint, dass sich alles so geändert hat, das ist eh alles auf einem Klick oder wenn einem irgendwas einfällt, einen Eintrag im Netz entfernt, im Prinzip. Aber das, also die Wertschätzung dann trotzdem oder damit zu konkurrieren, dass Leute das machen und dann auch noch so ein soziales System um sich herum aufbauen, das wirklich toll ist, davor habe ich
Bist halt du denn ein Vinylhörer und Sammler? Also du hast ja gesagt, kein Sammler, aber wenn du die Wahl hast, kaufst du dann erst Vinyl
ich überlege mir nicht, ob ich Vinyl höre oder Dateien. Ich bin erstmal an der Information interessiert, aber ich habe so Situationen, in denen ich gern Vinyl auflege.
Ja. Lieblingsimbiss Sushi.
Mhm.
Schreit der innere Punk aus den Jugendzeiten von dir nicht auf?
Ja, der, ich esse genauso gerne. Nee, ich esse genauso gerne Fischbrötchen, ne? Zum Beispiel. Und ordentliches Fischbrötchen gibt es auch in der neuen großen Bergstraße, wer mag das? ganz toller Fischhändler.
Ja.
Hervorragendes Brötchen, nicht zu teuer, Matthias Filet und so weiter. Ja, ich glaube, jeder kennt ja die einschlägigen erträglichen Pommesimbisse, aber da wächst man so ein bisschen raus, ne?
Ja.
So aus dem Alter.
Das ist richtig. Wir haben ja schon gesagt, du bist nach Hamburg gekommen. Was hat dich denn hierher gezogen? War das so ein bisschen das gelobte Land aus Ostwestfalen? Es gab ja noch ein paar andere Kollegen, die hier auch hergekommen sind. Also ich hatte Hamburg ehrlich gesagt nie auf der Karte und mich hat es dann von Schaumburg hier trotzdem hergezogen. Wie war das bei dir?
Wie ist das denn mit den anderen Schaumburgern, wenn ich zurückfragen darf? Also die
meisten anderen Schaumburger sind in Schaumburg geblieben.
Richtig, genau. Und die, die nicht in Schaumburg geblieben sind, sind wahrscheinlich aber auch in...
Berlin war natürlich seinerzeit einfach eine ganz praktische Angelegenheit von wegen Bundeswehr und so weiter und so fort. Dann hat auch Köln irgendwie eine große Anziehungskraft gehabt. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der gesagt hat, wir gehen jetzt nach Hannover, die 40 Kilometer. Hannover wurde immer übersprungen. Also wenn man es wirklich ernst gemeint hat, dann ist man vielleicht dann doch eher nach Berlin oder Köln gegangen. Also mittlerweile wohnen doch einige Schaumburger, bevor sich jetzt gleich alle melden, es wohnen einige Schaumburger auch mittlerweile in Hamburg.
Das deckt sich aber total mit meiner Erfahrung. Das sind natürlich die drei Großstädte um dieses Land herum. Und wenn man sich sozusagen da nicht verwirklichen kann, wenn man im Bereich Kunst und Kultur ambitioniert ist, ist es halt schwierig. Und dann sind auch diese 300 Kilometer nach Hamburg jetzt nicht wirklich weit. Bei mir war das auch so eine Frage einfach, wo kann ich mich an der Uni einschreiben, was will ich machen, wo habe ich eine realistische Chance auf so einen Studienplatz. Und ich war dann, letztendlich bin ich in Lüneburg gelandet, ich habe ja Kulturwissenschaft dann studiert und in Hamburg aber gewohnt und deshalb ging das mit der Musik auch richtig los. Also gut, ich kannte natürlich die ganzen Hamburger, dann Hamburger Musiker durch diese Kontakte, die ich auch aus meiner Jugend hatte, du hast Bernd Begemann angesprochen, der ein paar Jahre früher in Hamburg war und so weiter. Und das war natürlich auch so ein Türöffner. Also man hatte dann die Kontakte einfach schon.
Wären die Sterne auch in einer anderen Stadt möglich gewesen? Also jetzt nicht mit Blasinstrumenten in München oder so, aber war das dann hier auch schon so die richtige Kultur, die genau diese politischen Texte und so weiter braucht?
Ja, ich weiß nicht, ob das alles so schon da war und wann sich was entwickelt hat. Ich glaube, ganz wichtig für die Entwicklung, meine persönliche Entwicklung als Künstler und damit auch die Entwicklung der Band war natürlich dieses Netzwerke bilden, also über diesen Horizont einfach, also diese Träume, die man als Jugendlicher hat, mit Musik Geld zu verdienen, davon zu leben und so weiter, die darüber hinausgehen und quasi einer künstlerischen Vision entsprochen haben. Für mich war, glaube ich, mit die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, nicht davon leben zu wollen, sondern zu sagen, ich habe entweder was zu sagen oder nicht und sich unabhängig zu machen von äußeren Angeboten. Und da war natürlich in Hamburg zu der Zeit, und das war letztendlich Glück, ein ganz das Klima einfach sehr gut. Also da waren Leute, die sich gegenseitig gestützt haben und die letztendlich dieses Netzwerk gebildet haben, was man am Ende Hamburger Schule genannt hat.
Ja. Wie siehst du denn die politische Lage jetzt in Hamburg vor der Wahl? Also wir sind ja ein paar Wochen vor der Bürgerschaftswahl. Fällt dir da was zu ein oder sagst du, naja, so kritisch ist das alles gar nicht und es ist sowieso alles gleich? Findest du noch durch den ganzen Parteiendschungel?
Große Frage. Was ich gelernt habe, ich mache ja seit einigen Jahren so ein bisschen Lobbyarbeit für den VOT, das ist der Verband Unabhängiger Tonträgerhersteller, und ich habe da gelernt, dass man als Lobbyist dann nochmal einen ganz anderen Blick auf die Politik hat als Privatbürger oder so, weil man halt wirklich mal guckt, welche Positionen vertreten die einzelnen Parteien und was würde sozusagen mir, wenn ich rein rational daran gehen würde, in meiner beruflichen, persönlichen Situation am meisten helfen oder welche Partei hat da den Standpunkt der sozusagen meiner Lobbygruppe da am meisten entgegenkommt, und das führt dann teilweise wirklich zu überraschenden Ergebnissen. Ganz allgemein als Künstler, und ich mag das gerne trennen, als Künstler und Mensch ist mir das tatsächlich zu kleinteilig. Also ich finde wirklich das schwierig zu kommentieren. Ich finde, dass wir kulturpolitisch in Hamburg extrem gut aufgestellt sind. Ich habe das Gefühl, Man kann das überhaupt nicht vergleichen mit Städten wie München, man kann das vielleicht mit Berlin vergleichen.
Daran wird sich ja häufig auch orientiert.
Ja, aber fast,
weil, ja. Die Abwanderung ja schon sehr stark waren irgendwie.
Ja, ne? das stimmt. Das ist ja auch relativ logisch, weil man als Künstler vielleicht dann dahin geht, wo man am meisten Impact oder Wirkung entfalten kann.
Und die niedrigsten Mieten hatte.
Ja, gut, das ist vorbei, glaube ich, langsam.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, nee, was ich sagen wollte, ich glaube, was für kulturpolitisch fast viel wichtiger ist, als welche Partei genau jetzt gewählt wird, obwohl ich da auch vielleicht meine Vorlieben habe, natürlich wie jeder.
Welche sind das?
Ich möchte jetzt keine Wahlempfehlung geben. Ich wollte jetzt erstmal sagen, was ich noch wichtiger finde, ist, glaube ich, dass da so ein Generationswechsel tatsächlich auch mal stattfindet, dass gerade in der Kulturpolitik nicht nur Leute sitzen, die quasi noch nie was von Indie-Musik gehört haben oder dass es irgendwie außerhalb sozusagen der klassischen Musik oder der klassischen Moderne in der klassischen Musik innovative Formate gibt. Das ist ja relativ neu. Es war ja vor 10 Jahren noch nicht so.
Das ist richtig. Also Kulturpolitik macht dich zufrieden. Was macht dich denn wütend?
Wütend macht mich, wenn Leute eine zweite Agenda haben, die sie sich auf die Fahne schreiben, wenn zum Beispiel behauptet wird, in der Landwirtschaftspolitik oder so, dass es darum geht, die Leute zu ernähren und nicht darum geht, die eigene Lobby zu ernähren. Das hat man jetzt gerade bei den Bauernprotesten so ein bisschen gesehen. Und ich glaube, diese zweite Agenda finde ich zum Beispiel ganz schlimm in der Schulpolitik, wo eigentlich nicht dafür gesorgt wird, dass Migranten in die Gesellschaft integriert werden, sondern eher dafür gesorgt wird, dass man in 20, 30 Jahren noch genug Taxifahrer hat, um es mal böse zu sagen. Das sind so Phänomene, die ich beobachtet habe, auch so während der Schulzeit meiner eigenen Kinder.
Okay. Gibt es denn so spezielle Themen, die dich dann noch bewegen? Du hast ja gerade eben Geflüchtete angesprochen beispielsweise. Mhm. Warst du da irgendwie auch mittendrin, ob geholfen oder diskutiert oder wie auch immer?
Also erstmal unterscheide ich zwischen Flüchtlingen und Migranten und Flüchtlinge flüchten ja aus einem bestimmten Grund. Das wird immer vorausgesetzt, dass es Armut ist. Im Fall der Syrien-Krise war das natürlich auch einfach Krieg. Ich würde auch nicht da irgendwo bleiben, wo mir Bomben auf den Kopf fallen. Und das heißt nicht, dass ich migrieren will, sondern das heißt, dass ich erstmal Schutz suche. Ich habe mich, ich habe jetzt keine Pakete gepackt oder Decken geschnürt, aber natürlich geholfen, wo ich konnte.
Ich unterstelle immer so, wenn man so politische Texte schreibt und vor allen Dingen dadurch auch bekannt geworden ist, dass es einem dann auch immer wieder in den Fingern juckt, weißt du? Also, dass man aufschreit, teilnimmt, wie auch immer. Also, wie ist das zum Beispiel bei Fridays for Future? Also, hast du dir ja schon mal einen Wecker für gestellt und bist auch mit rausgegangen oder?
Das ist interessant, dass du das so gleichsetzt. Also die Artikulation von Gedanken und politischem Aktivismus. Ich bin mir gar nicht so sicher bei Fridays for Future, ob das Thema sozusagen Klima, das jetzt alles dominiert, Klimawandel und so weiter, ob das nicht auch eine politische Funktion hat, die letztendlich auch von sozialen Problemen ablenkt und so weiter oder von der ganzen Migrationsdebatte, die völlig fehlgelaufen ist oder der rechten Politik oder den Rechtsradikalen in die Hände gespielt hat. Und das sind so Sachen, wo ich skeptisch bin. Das ist im Moment eine Massenbewegung. Es gibt bestimmte Themen, die Leute immer darauf anspringen. Das Thema Umwelt hatten wir auch vor 30 Jahren schon.
Sauerregen.
Genau, und es war dann letztendlich auch bei den Grünen ja schon so, da gab es dann diese Masseneintritte von weniger radikalen grünen, ökologisch motivierten Leuten in die Partei und dann hat sich quasi dieses Sammelbecken von so linken Kräften in diese Realo-Partei um Joschka Fischer verwandelt und so ähnlich ist es jetzt mit anderen Vorzeichen. Könnte es jetzt auch sein, ich bin da immer äußerst vorsichtig, bevor ich mich so einem Trend anschließe.
Ja. Mit welchen Gefühlen gehst du die Hafenstraße manchmal so auf und an? Falls du das denn so spazierengehenderweise auf den Sonntag oder wann auch immer tust, oder gehst du an der Roten Flora vorbei?
Wieso? Was für Gefühle?
Naja, insofern, als dass das ja quasi immer noch Protestdenkmäler sind.
Ja, so, ja. Hm. Ja, das ist ein komplexes Terrain, würde ich sagen. Also einmal Denkmäler, sagst du richtig. Also es ist so ein bisschen ein Denkmal, also eine Touristenattraktion, die allein schon durch ihr Äußeres und so weiter Leute anlockt. Und man hat natürlich auch diesen Krawall-Tourismus. Man hat Leute, die wirklich an bestimmte politische Ziele glauben und da mehr oder weniger was leisten, politische Arbeit leisten wollen. Also ist es eine bunte Mischung in der Hafenstraße auch. Man hat halt manchmal das Gefühl, dass es so musealisiert oder so es ist nicht mehr gefährlich und so weiter, so wie Christiania in Dänemark. Da wird so ein bisschen gedealt und so ein bisschen gekifft und so weiter. Und das ist dann, damit hat sich das und das alles bleibt, wie es vorher war. Das ist dann so ein bisschen, wie gesagt, das Museale und langweilig. Ich würde aber sagen, was für eine langweilige Stadt wäre es, wenn es das alles nicht gäbe? Was wäre definitiv los mit Hamburg, wenn wir kein Gängeviertel, keine Hafenstraße und keine Flora hätten? Und das sind auch die Orte, wo, glaube ich, Leute sich, gerade junge Leute, die mit Hoffnung und einem gewissen rebellischen Potenzial unterwegs sind, sich finden können und entfalten können. Das ist brutal wichtig.
Also Rote Flora und Musik gehört ja irgendwie auch zusammen. Ja. Viele deiner Kollegen nutzen das ja auch immer mal wieder, die Rote Flora als Projektionsfläche oder umgekehrt, um natürlich auch wieder darauf irgendwie hinzuweisen. Bist du dem so ein bisschen entwachsen oder spielen die Sterne da im Sommer auch?
Wir haben lange nicht mehr da gespielt. Insofern würde das, glaube ich, der Theorie zutreffen. Ja klar, also das ist so ein gegenseitiges sich Bestätigen, ne? Dass man mal oder man verortet sich, indem man mal mit dem FC St. Pauli zusammenarbeitet und mal mit der Roten Flora und so weiter. Ja, umgekehrt ja auch. Da geht es ja oft auch um Fundraising. Sowas finde ich auch sehr wichtig. Ich finde es schwierig, wenn man, umgekehrt immer so diese Erwartung hat, dass Bands umsonst spielen müssen, weil das natürlich auch kein leichtes Leben ist, ständig Fund zu raisen, umsonst was zu machen und an einem Marktumfeld sich über Wasser halten zu müssen, wo es eh kein Geld mehr gibt, außer für Konzerte. Da muss man so ein bisschen auf gegenseitiges Verständnis hoffen, aber so ist halt die Situation.
Du hast den FC St. Pauli gerade angesprochen. Mhm. Du hast mit Fußball eigentlich so überhaupt gar nichts zu tun. Wie kommt das? Weil ich sag mal, da wo du herkommst, Ostwestfalen, ist ja auch ein rege Tummelei an Fußballvereinen. War das ein bewusster Entschluss oder hast du einfach nie ein Fußballgeschenk bekommen als Kind? Oder
ja, genau.
Kannst du das irgendwie
in meiner Familie erklären? Gab es nur einen Onkel, der sich mit Fußball beschäftigt hat. Ansonsten waren alle so ein bisschen posch unterwegs, so auf Pferdesport und sowas. Jetzt nicht Tennis. Tennis wäre quasi noch schlimmer in meiner Wahrnehmung.
Polo.
Aber so die Schnittstelle so vom einfachen Bauernhof zum englischen Königshaus war halt so das Pferd.
Ja, na klar.
Und deswegen bin ich nicht so wahnsinnig mit Fußball in Berührung gekommen. Ich bin aber deswegen trotzdem nicht, also auch weil ich später nicht so eine Fußball-Fanhaltung entwickelt habe, fühle ich mich nicht so weit von dem FC St. Pauli entfernt, weil das ist ja weit mehr als ein Fußballverein. Also abgesehen von dem ganzen sozialen, kulturellen Engagements, die so entfalten, gibt es auch noch andere Sportarten zum Beispiel. Und es ist einfach auch ein wichtiges kulturelles Zentrum da in St. Pauli.
Jetzt sprechen wir immer wieder über St. Pauli. Wie ist das? Gut, du hast natürlich auch Altona gesagt. Also ich habe ja quasi einen ähnlichen Arbeitsweg. Ich pendel halt zwischen Schanze und Altona. Hm, hm. Und wenn man mich, glaube ich, im Hamburger Osten aussetzen würde, dann wäre ich wahrscheinlich sehr verloren. Gibt es noch Stadtteile in deinem Leben, die irgendwie eine Rolle spielen? Oder wo du sagst, finde ich auch gut,
ja.
Alsterdorf oder was auch immer?
Alsterdorf ist möglicherweise im Kommen, ja, wenn da Flächen frei werden, weil das sind ja, glaube ich, nur alte Leute wohnen zurzeit. Ich will nicht, Entschuldigung, liebes Alsterdorf.
Die hören uns eh nicht.
Die haben es unterschätzt, der Osten ist unterschätzt. Habe ich sehr viel Zeit früher verbracht, weil wir da mal einen Proberaum hatten. Und ich glaube, also auch Bill steht, so den ganzen Osten, da gibt es, glaube ich, viel zu entdecken. Das wäre jetzt, wenn ich jetzt neu nach Hamburg käme, wahrscheinlich so neben Wilhelmsburg und so Plätzen, wo noch was geht, würde ich dort suchen.
Jetzt warst du schon mal in Wilhelmsburg und bevor es richtig losging, bist du da wieder weggezogen.
Ja, genau. Weil da konnte ich nicht drauf warten damals.
Das war bei mir ein bisschen wie mit der Weidenallee hier um die Ecke der Fabrik. Ich bin da irgendwann weggezogen, da war wirklich totaler Totentanz und das ist ja jetzt auch so ein bisschen Latte Macchiato-Strich, das was das Schulterblatt mal war.
Das stimmt. Das wandert so, genau. Man kann da nicht oder will nicht unbedingt sein Leben damit zu verbringen, darauf zu warten, dass es losgeht, ne? Genau.
Ja.
Ja, aber also ich glaube, das ist so ein bisschen Glückssache. Ich halte das ab irgendeinem Punkt auch, wo du gerade sagst, Latte Macchiato-Strich, ab irgendeinem Punkt halte ich es auch für falsch, da weiter mitzugehen, weil das einfach so ein Terror wird, was die Preise angeht, was das irgendwo wohnen wollen, sich um die letzten Plätze kloppen angeht, dass es dann wirklich schlauer ist, sich zu sagen, ey Leute, ich habe da diese andere Ecke, die ist genauso schön, ihr wisst das nur alle nicht.
Wie lange wohnst du jetzt schon in der Wohnung, in der du wohnst? Also ich traue mich da ja gar nicht auszuziehen, weil ich immer denke, boah, ich habe echt tolle Nachbarn. Also keiner schreit rum, wenn die Musik zu laut ist oder wie auch immer. Mhm. Und alleine dieses Anstehen bei Wohnungsbesichtigungen will ich mir eigentlich nie wieder antun.
Wie ist das bei Natürlich, dir? Das will niemand. ich kann das nicht ausstehen. Also ich bin auch über fast 20 Jahre in der Wohnung. Und man kann dann auch nicht mehr ausziehen, weil die Preise sich drumherum so entwickelt haben, dass man...
Zahlt wahrscheinlich 300 Euro Miete oder so, die normalerweise 1,5 oder so kosten würde.
So umgerechnet jedenfalls, aber niemand will auf diesen Wohnungsmarkt hinaus. Also wenn, dann will man vielleicht eine Wohnung erben oder so reich sein, dass man sich eine kaufen kann, um sich da dem zu entziehen. Aber selbst das ist ja schwierig, ne? Also wenn das große Problem, was wir haben oder alle Städte haben, ist natürlich, dass das Wohnraum quasi als Anlageobjekt genutzt wird und dann hat man als Mieter oder als jemand, der das wirklich nutzen will, als zum Wohnen nutzen will, eben schlechte Karten.
Ja. Eine Hymne meiner, ich hätte jetzt fast gesagt Jugend, aber ich war schon in den 20ern, war Was hat dich bloß so ruiniert? Ein Lied, was mich mein Leben lang ab dem Zeitpunkt zumindest begleitet hat. Wie war das bei dir? Ist das so das Lied, worauf du am häufigsten angesprochen wirst?
Naja, bei mir war das dann vielleicht No Tears for the Creatures of the Night von Tuxedo Moon oder so. Also ist natürlich nicht meine Hymne.
Ja.
Aber das höre ich öfter, dass es so eine Art Generationshymne ist. Also dass Leute sich darüber sozusagen, dass sie darüber wissen, dass sie zu einer Generation gehören, wenn sie diesen Song auf einer Party hören und alle dann auf die Tanzfläche gehen. Das ist was ganz Tolles, was ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Ich hatte zwei solche Erlebnisse, die damals auch relativ unmittelbar hintereinander passiert sind. Universal Tellerwäscher war so ähnlich. Mal so ein Kick raus aus dieser studentischen, speziell musikinteressierten Szene in so eine allgemeine Öffentlichkeit. Und das ist mit Was hatte ich bloß so ruiniert auch passiert, auf einem anderen Level dann nochmal. Und hatte, glaube ich, beides damit zu tun, dass es damals diese überregional operierenden Musiksender gab, also Viva 2 und MTV, die das dann natürlich nur nachts und so ein paar Mal gespielt haben, aber immerhin, und das hat dann so eine Wirkung.
Das System ist auf Viva nie gelaufen, befürchte ich.
Aber ich glaube nicht mal wegen des Titels, sondern weil es einfach zu der Zeit das noch nicht gab. Also es wäre wirklich 94, ist Viva an den Start gegangen und die haben dann, ab dem Moment hat MTV auch deutschsprachige Sachen gespielt, weil die so ein Konkurrenzverhältnis hatten. Und wir sind da genau rein in diese Zeit. Das war einfach auch wirklich Glück. Und
wart ihr so ein bisschen dann auch so die Indie-Darlings von Viva?
Weiß nicht, also Indie-Musik hat dann nicht so eine Rolle gespielt. Man, in Wirklichkeit lief da von morgens bis abends Eurotrash natürlich und Teenie-Musik. Aber diese kleine Nische, die wir da hatten, in all diesen Sendern hatten, hat dann schon gereicht. Also das war schon ein Wahnsinns-Impact. Wie gesagt, man kam raus aus dieser musikinteressierten studentischen Szene. Und ich bin dann eben, damals habe ich noch in Wilhelmsburg gewohnt, mit dem Fahrrad in die Stadt reingefahren im Sommer und habe in so einer Arbeiterkneipe in Wilhelmsburg oder auf der Vettel habe ich diesen Song gehört und dachte, wie kommt der da hin? So, die waren bestimmt nicht im Pudel oder in einem der Clubs, wo ich so bin und oder lesen die Specs oder sowas, sondern das ging wirklich nur über dieses Massenmedium.
Was macht denn dieses Lied heute noch mit dir? Also wenn du es zum 380. Mal wahrscheinlich live spielst oder wenn es dir irgendwo entgegenkommt?
Na, ich spiele es noch gerne. Ich habe kein Problem damit, alte Stücke zu spielen, zu denen ich noch stehen kann.
Gibt es denn einen bekannteren Song, zu dem du nicht mehr so stehst, wo du sagst, boah, hat sich jetzt so...
Na, es gibt Songs, wo ich denke, das ist jetzt aber echt lange her. Es gibt diesen Song "Wahr ist, was wahr ist", der quasi das so die Loslösung von der Familie, von dem Freundeskreis und beschreibt und dieses ja sehr so jugendliche Situation, in der ich sehr lange nicht mehr bin.
Ja.
Und dann denke ich, okay, ist es eigentlich noch okay, das zu singen, wenn man jetzt auf die 50 zugeht und so? Und jenseits der 50 erst recht. ich finde aber ja, weil das nicht eine Live-Performance einer Band ist nicht unbedingt ein authentisches Erzählen, sondern vielleicht auch sowas wie ein Inszenieren, wie bei einem Theaterstück. Und dann ist das völlig okay. Und die Leute lieben diesen Song. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, den zu spielen. Nur es ist nicht mehr ich so in der Situation.
Ja, du hast Theater angesprochen. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie groß ist denn deine Lust, sich zu verkleiden? Ihr bringt jetzt demnächst, vielleicht für den einen oder anderen ist es jetzt schon draußen, das 12. Album raus. Und bei 2 Musikvideos zu dem Album hast du eine Perücke auf und bist quasi verkleidet sozusagen. Ja. Wie kam es dazu?
Dieses Artwork, ja, das ist so eine, ich habe es gab große Diskussionen mit meinem Team, das ist, was dahinter steckt, ist so ein bisschen, dass die Rhythmusgruppe gewechselt hat bei den Sternen und ich quasi das einzige verbliebene Originalmitglied aus den 90ern bin. Und ich habe mit 2 Kölnern diese Platte aufgenommen und die haben beide große Probleme gehabt mit dieser Perücke, weil das natürlich Karneval-Assoziationen auslöst.
Ich hatte dann so einen englischen Richter eigentlich.
Ja, genau, das war eher die Idee, weil es in ein paar Songs geht es halt so um den Adel als Bild der Palast kommt vor, der Palast des Leers, ein Song. Mhm. Und dann hat sich das ergeben, also einerseits bin ich eben auf dem Foto jetzt das einzige verbliebene Bandmitglied, die anderen sind noch nicht auf den Fotos, weil wir nicht hingehen wollten sagen und behaupten wollten, das ist jetzt die neue Band. Es gibt zwar sowas wie eine Band, aber die ist eher vorläufig. Das heißt, ich bin da alleine und dann wollte ich, wenn ich alleine bin, aber nicht einfach ich sein, sondern etwas Abstrakteres als der Frank Spilker, der draußen im Schanzenviertel rumläuft. Und da kam immer die Idee dieser Verkleidung. Und
ja.
Das hat sich so ein bisschen ausgewachsen. Wir haben jetzt sogar 2 Videos gemacht mit dieser Kunstfigur. Damit ist es dann aber auch irgendwann gut.
Also du hast keine schauspielerischen Ambitionen.
Wegen der Perücke.
Du hast dich ja schon, dich auch insgesamt schon, hast ja ein Buch geschrieben, hast dich immer mal wieder ausprobiert. Es gibt ja doch einige Musiker, die dann wie die Studio Braungesellen sozusagen dann auch mal auf die Bühne getrieben haben und so weiter. Das wäre nie ein Anreiz gewesen.
Ja, ich glaube, Schauspiel und Schreiben sind ja noch 2 Paar Schuhe. Ich bin jetzt gerade dabei, ein zweites Hörspiel zu schreiben und das geht schon auch so ein bisschen in die Richtung. Aus meiner persönlichen Biografie heraus habe ich einfach an sowas nie so wirklich gedacht. Also ich habe nie gedacht, ich werde Theaterregisseur oder Filmregisseur oder Autor. Ich habe erstmal immer nur an Musik gedacht und dass sich das jetzt so ergibt aus der Arbeit als Musiker finde ich total spannend und ich finde auch super, dass ich das machen kann. Als Schauspieler bin ich öfter mal gefragt worden im Laufe meiner Karriere, aber immer wenn die Leute mich gesehen haben, haben sie mich dann wieder ausgeladen, weil dann weil ich dann doch zu groß war. Es gibt halt, glaube ich, wenige Schauspieler, die dann mit mir mithalten können oder neben mir. Ich meine, man muss das dann wollen, diesen größten Unterschied, den es dann teilweise gibt. Ja, tatsächlich relativ selten. Also da habe ich jetzt nicht so Ambitionen, Schauspieler zu sein, wenn dann eher Geschichten zu schreiben, wie auch immer man die dann realisiert. Das kann natürlich auch am Theater sein.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass die Rhythmusgruppe abhandengekommen ist. Du bist das einzig verbliebene Bandmitglied. Vermisst du Kontinuität? Oder sagst du, alles hat so seine Zeit und ist ja, schon in Ordnung, dass die
Letzteres, gehen, ja. Das hat eine lange Geschichte natürlich. Wir haben fast 25 Jahre oder länger sogar zusammen Musik gemacht und diese Trennung hat sich jetzt nicht von heute auf morgen ergeben, sondern das hatte damit zu tun, dass wir künstlerisch an so einen Punkt gekommen sind, wo man nichts mehr ging. Also es kam nichts Neues und das haben wir, glaube ich, 4-5 Jahre ausgehalten. Und diese Zeit war ziemlich zermürbend für alle, weil es so ein Zwischenzustand war. Also wir sind dann noch auf Tour gegangen, wir haben ein Album gemacht, oder machen lassen, selbst organisiert, aber ohne selber Musik dafür zu machen, das hieß Mach's besser, und dann haben befreundete Bands uns gecovert oder auch nicht befreundete Bands, die einfach, von denen wir dachten, die mögen vielleicht unsere Musik. Damit, das haben wir veröffentlicht, sind damit auf Tour gegangen. Sowas ging noch, also live spielen, aber es kam keine neue Musik. Und all die Songs und Ideen, die ich in den 4 Jahren gesammelt habe, sind jetzt quasi mit einem neuen Team verwirklicht, weil das dann ging. Und es war wirklich für mich so, als ob jemand Schleusentore aufgemacht hat, als ich nach Köln kam, zu die Backingband ist von der Band von Spar, die auch schon, oder umgekehrt, seit 10, 15 Jahren keinen festen Sänger haben, sondern eine Instrumentalband geworden sind, nachdem sie einmal einen Sänger hatten, Thomas Mahmut nämlich. Und bei denen war das dann so, dass sie gedacht haben, wow, endlich Songs, toll. Da kommt jemand mit Arrangements und Songideen, und das ging ganz schnell. Wir haben innerhalb von, nicht mal einem halben Jahr haben wir diese Platte zusammen arrangiert und aufgenommen.
Sehr gut. Mhm. So, wir kommen jetzt zu den Fragen der anderen Leute. Mhm. Das heißt, wir haben 2 Personen gefragt, was fällt euch denn zu Frank Spilker ein? Ich darf jetzt mal die erste hier einspielen.
Hallo Frank, hier spricht Mitra Kassai von All Inclusive, der gemeinnützigen Initiative für Senioren und Senioritas. Ich habe eine Frage an dich. Wo siehst du dich denn, wenn du 66 bist? Hast du noch Bock auf Clubs, Konzerte, Partys? Erzähl uns deine Meinung. Danke, bis bald.
Ja, also das mit den Clubs lässt jetzt schon so ein bisschen nach, muss ich sagen. Ich glaube, dass man im Laufe des Lebens eine unterschiedliche Vorlieben entwickelt, aber wenn ein kulturelles Interesse da ist, dann geht das ja nicht einfach weg. Man verlagert das woanders hin, wo man das leisten kann oder möchte. Und ich sehe jetzt nicht so den großen Unterschied, oder sagen wir so, noch einfacher zu beschreiben. Wenn ich schaue, was Leute, die vielleicht ähnliche Interessen haben wie ich und die in dem Alter sind, machen, dann ist das halt mehr Theater, dann ist das mehr Spoken Word, dann ist das ein bisschen früher, weniger feiern, weniger dieses neue Leute kennenlernen wollen und so viel, viel mehr auch so ein Interesse an abstrakteren Inhalten vielleicht.
Also raus aus dem Pudel, rein zum Poetry Slam oder?
Raus aus dem Pudel, rein ins Politbüro zum Beispiel. Da, okay. Oder auch Kampnagel oder andere, sag mal so etwas innovativere Theater, die halt ein breites Programm machen für, also nicht altersspezifisches Programm machen.
Kommen wir zum nächsten Frager.
Lieber Frank Spilker, hier spricht Oliver Hollenstein von der Zeit in Hamburg, und ich würde gerne mal wissen, was eigentlich der absurdeste Gig war, den du je gespielt hast.
Der absurdeste Gig? Oh, da gibt es, glaube ich, einige. Aber ich, also mit am bemerkenswertesten fand ich, die ersten 10 Jahre einer Band sind ja davon geprägt, mindestens, dass man damit zu tun hat, dass sich erstmal niemand dafür interessiert, was man macht. Und man entwickelt so verschiedene Strategien. Ich fand, wir waren ganz am Anfang unserer Karriere eigentlich ziemlich hip und unbekannt. Also was ich vorhin meinte, dass man quasi in studentischen Kreisen und so weiter, und sind aber in dieser Zeit auch öfter mal aufs Land gekommen, wo die Leute, glaube ich, nur gekommen sind, weil irgendwas los war. So Städte wie Aurich oder also irgendwie so ein bisschen weiter weg von den kulturellen Zentren. Und mit das beste Konzert oder mit der beste Move damals fand ich, dass wir auf der Bühne standen, 2, 3 Stück gespielt haben, gemerkt haben, es interessiert keine Sau, aufgehört haben zu spielen und angefangen haben, mit den Leuten Bier zu trinken und zu reden, und gemerkt haben, die waren so, wow, endlich interessiert sich mal einer für uns. Und ich fand das war ein total erhellender Moment. Ich auch so für mein
also ihr seid dann Schaffen. 3 Spiele gespielt, seid von der Bühne runtergegangen, ja, haben gesagt so.
Ja, weil wir haben
Bier für die Band.
Ja, für die Zuschauer. Es waren nur höchstens 4 Zuschauer. Zu schauen, was interessiert die Leute eigentlich, und nicht einfach mit einer Message, die man sich ausgedacht hat, auf die Leute zuzugehen. So.
Was war denn das kleinste Konzert, was ihr mal durchgespielt habt? Ich habe Helge Schneider, da war er noch nicht richtig bekannt, im Bad in Hannover mit 11 Leuten gesehen. Da stand dann für 3, 4 Jahre auch in jeder Pressemitteilung drin, er trat damals vor 11 Leuten auf. Was wäre es bei euch? Was ist euer Bad auch gewesen?
Klein heißt ja nicht legendär, sondern im Gegenteil, ne? Mhm. Solche Konzerte gab es viel. Zum Beispiel waren wir mit dem ersten Album in Essen, In Mülheim genauer gesagt, haben wir das aufgenommen, haben in Essen gewohnt. Und da gab es einen Club, der hieß Rote Liebe. Das war damals ganz klein, da waren glaube ich auch nur 10, 20 Leute. Aber da waren die coolsten DJs, Hans Niesmann zum Beispiel war auch immer da und also diese Generation. Und auch zwischendurch Bands. Und das war natürlich entsprechend, glaube ich, auch dann im Nachhinein legendär für die Region, aber auch für uns. Wir haben gespielt in Hamburg zum Beispiel in der im Tempelhof oben. Und das waren dann so die Konzerte, glaube ich, über die man spricht, zu einem Zeitpunkt, wo schon alle wussten, so, das ist jetzt irgendwie die hippe neue Band oder keine Ahnung, also das interessiert viele Leute und dann kam man da nicht rein. So, das ist ja halt immer so das Tolle. Also dann ist es gepackt und zwei Verstärker, keine Anlage, total trashiger Sound, alle wollen das sehen und nur die Hälfte oder nur ein Achtel kommt rein. Wir haben gespielt, das ist ungefähr nach demselben Modell im King Georg in Köln, das ist dann auch ein legendäres Konzert. Das haben wir zweimal gemacht im Abstand von 10 Jahren. Auch ein ganz kleiner Laden, nicht viel größer als der Tempelhof früher oder das Lehm jetzt immer so zum Vergleich. Also wirklich nur so eine Bar ja. Mit Tresen, guten Leuten.
Okay. Ihr spielt am 15.03. im Übel und Gefährlich. Mhm. Gäbe es nochmal eine Location, wie man zu Neudeutsch sagt, hier in Hamburg, die dich total reizen würde? Also nach allen Möglichkeiten. So groß wie Barclaycard Arena oder doch lieber im Logo oder was auch immer. Was wäre das so spannend?
Also ich, wenn man das jetzt so 30 Jahre macht wie ich, dann interessiert einen, glaube ich, die kleine schwarze Kiste nicht so. Also alles, was irgendwie, was klar, also die Riesenhalle natürlich, weil wir da nie waren, außer mal im Vorprogramm von Bob Dylan, glaube ich, und Neil Young. Wo sich dann keiner für die Vorbands interessiert hat, kommt man ja nicht dazu, dass man irgendwie vor 20.000 Leuten spielt. Und natürlich wäre das eine Erfahrung, die ich gerne nochmal machen würde. Ich habe auch vergessen, dass wir bei Rock am Ring mal auf der Hauptbühne gespielt haben in den 90ern. Aber was ich wirklich, also was man dann selber als was Besonderes findet, ist einfach so eine Bootsfahrt mit der Heli oder sowas. Also diese kleinen Events, die man macht, um ja für sich oder vielleicht auch für Journalisten oder so ein besonderes Ereignis zu schaffen, das ist das Tollste. Oder für mich, ich habe im Wohl oder Übel gespielt vor ein paar Wochen, Quatsch, das ist schon wieder ein Jahr her, eigentlich nur in Vorbereitung auf ein Solokonzert in Wien, das ich machen wollte. Und ich dachte, ich will eine Probe machen vor Menschen. Und ich spiele nicht so oft Solo mit Akustikgitarre. Ich habe dann die Einladung angenommen, mich da hingesetzt. Und das war eins der schönsten Konzerte, weil das so, wenn man direkten Kontakt hatte, ne, also das direkte Feedback und nur in den Augen der Leute gesehen hat, ob sie gerade folgen oder nicht oder was abgeht. Und für mich ist es so, dass ich immer noch gerne lerne und je unterschiedlicher die Situationen sind, desto besser.
Ja. Du hast gerade angesprochen, dass ihr selber Vorband seid und nicht beachtet gewesen seid. Ich habe früher mir jede Vorband reingezogen und das ist bei mir so eine Altersentwicklung. Also mich treibt es immer noch nicht in ein Theater, aber ich lasse die Vorbands aus. Wie ist das bei dir? Tut mir leid an alle Vorbands.
Nee, also ich bin ja, ich weiß, keine Ahnung, also ich bin eigentlich, das Problem ist so ein bisschen dass man ungeduldiger wird, ne? Dass man weniger oft Lust hat, was zu sehen, was einen nicht interessiert oder nicht wirklich kriegt. Und dann gibt man den Sachen auch nicht mehr genug Zeit. Aber im Grunde sollte man sich da bemühen, die Dosis möglichst hoch zu halten, also möglichst viele Vorbands sich noch anzugucken, auch wenn man weiß, dass nur 1% von denen wirklich durchstarten in der persönlichen Plattensammlung oder wirklich wichtig für einen werden.
Aber dann ist man dabei gewesen.
Genau, und dann, das sind die wirklich großen Erlebnisse, die man hat.
Was wäre denn jetzt so deine aktuelle Lieblingsband? Also eher weg von den Klassikern, so auch als Musiktipp gemeint.
Ach so, ja, ich mag zum Beispiel Car Seat Headrest, ich mag die Dirty Projectors, auch alles nicht so wahnsinnig neue und so unbekannte Sachen, aber ich entdecke immer so Bands, keine Ahnung, das kann ich sagen, dass ich das entdecke. Wer hat Courtney Barnett entdeckt oder so? Auf jeden Fall Sachen, die mich entfernt an was erinnern, was ich auch in den 80ern vielleicht mal so ähnlich gehört habe und dann merke, es ist nicht tot zu kriegen, wenn talentierte Leute das Heft in die Hand nehmen. So.
Eine Frage, die man in den spätestens in den 90ern immer wieder diskutiert hat, weil du sagst, tot zu kriegen, ist Punk tot?
Punk ist ganz schnell, glaube ich, tot, immer schon gewesen, weil Punk, wenn man es als das Gegenteil von Kommerz definiert, dann eine ganz kurze Halbwertszeit haben kann. Wenn die Geste kommerzialisiert wird, egal welche es ist, dann ist sie nicht mehr Punk, sondern eine Geste. Ich finde das ein ganz schwieriges Terrain, weil es hat auch viel damit zu tun, was man sich jetzt darunter vorstellt unter Punk. Aber für mich ist das Entscheidende halt.
Das ist ja so ein bisschen vor allen Dingen auch ähnlich wie beim FC St. Pauli mehr politische Haltung als gute Musik häufig gewesen.
Nein, im Gegenteil. Das will ich überhaupt nicht sagen. Es ist total wichtig. Punk ist out of the box denken. Es ist zu sprengen, so ähnlich wie Dada oder so, herkömmliche Denkmuster zu transzendieren und zu was Neuem zu kommen. Und das ist als Prinzip unglaublich wichtig in der Kunst. Also fast noch wichtiger als ein Image zu haben oder eine Marke zu sein. Also deutlich wichtiger sogar.
Ja. Wie informierst du dich denn und inspirierst du dich? Also informieren, welche Medien sind die, die du liest? Holst du noch die Printmopo oder?
Ach so. tatsächlich nein. Also jetzt sehr viel seltener auf jeden Fall.
Printmagazin und so. Es liegt am Niedergang der Mopo.
Ich bin absolut schuld am Untergang von Print allgemein. Weil ich im fünften Stock oder so wohne, ich gehe nicht morgens runter, um die Tageszeitung zu kaufen. Sorry, Leute. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Natürlich informiere ich mich über elektronische Medien und wenn du jetzt Musik ansprichst oder wenn wir davon ausgehen, total wichtig für mich ist BBC Six. Da arbeiten alle Leute, die ich quasi als meine Generation betrachte und die einen hervorragenden Musikgeschmack haben, wie Giles Peterson zum Beispiel oder Lauren Laverne und wer da alles ist, Sirius Matthews zum Beispiel, das höre ich leider relativ selten, das ist immer sonntags morgens. Aber also ein wahnsinniges, hochqualifiziertes Personal, das einem wirklich ständig neue Musik und Sachen, von denen man noch nie gehört hat, gerade Giles Peterson, das ist unglaublich. Spezialisiertes Radioprogramm halt für so Nerds wie mich, glaube ich, oder auch für meine Altersgruppe. Dann gibt es noch KCRW und ich möchte auch nicht alle guten Journalisten und Musiksender in Deutschland unterschlagen, die gibt es natürlich auch, aber ich habe da so meine zwei Lieblinge und ja, mit Print und Büchern und so weiter sieht es ähnlich aus. Man hat so seine Leute, auf die man sich verlässt, die gute Empfehlungen geben.
Welches Buch liegt bei dir auf dem Nachtschrank gerade sozusagen als Symbol der Neuentdeckung?
Ich weiß gar nicht, was ich habe so viel zu tun gerade, dass ich nicht zum Lesen komme. Nichts aufgeschlagen hat.
Mal weg von den Büchern und Medien. Gibt es einen Ort hier in Hamburg, der dich immer wieder anzieht? Also bei mir ist der Altonaer Balkon, wo ich einfach gerne auch zum Nachdenken hingehe, zum auch inspiriert zu werden. Gibt es sowas bei dir auch?
Ich habe ja eben in der Schnellfragerunde gesagt, die Wallanlagen und so, das ist halt für mich der nächste erreichbare Ort. Tatsächlich etliche, also je nach Bedürfnis. Ich finde zum Beispiel auch total klasse, mit die Alster zu nutzen, um, wenn man keine Zeit hat, wirklich wegzufahren, einfach so in die Mitte des Sees. Und man hat so ein anderes Zeitgefühl, das macht das Wasser irgendwie, ist ja so magisch. Wenn das nicht so wäre, gäbe es den See auch nicht. Irre Platzverschwendung in der Stadt, wo es sowieso schon so viel Wasser gibt.
Bauen und
so.
Könnte.
Altonaer Balkon auch, es kommt immer darauf an, wo man ist. Es ist genau so ein Ort, wo man auch wirklich so einmal durchatmet, ne? Und der ganz gut erreichbar ist.
Ja. Wir sind schon wieder fast am Ende unseres Gesprächs.
Es waren doch gerade erst 5 Minuten.
Ja, du. Aber 5 ist das richtige Stichwort. Ich würde gerne zum einen von dir wissen, wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich hoffe, dass sich ja dieser Wohnungsmarkt mal entspannt. Ich glaube, dass Hamburg da politisch einiges tut und kann nur hoffen, dass es noch mehr wird. Weil sonst die Stadt, also oder die Preise für alles, weil sich das ja auf alle Dienstleistungen und so weiter niederschlägt, also jegliche Freiheit oder jegliche Vielfalt auch und immer mehr unmöglich machen. So, damit, wenn man dann nur solche Orte wie das Gängeviertel hat oder so, die so ein bisschen beschützt sind, dann ist es auch recht eng gefasst.
Das fiel jetzt gar nicht, das Gängeviertel. Ich dachte, wir würden viel mehr darüber sprechen. Hast du einmal gesagt?
Ja, ich habe im Zusammenhang mit Flora und Don Tarkas
genau.
Das Gängeviertel genannt.
Okay, ja. Das Gängeviertel. Ja, ich habe gerne länger mit dir darüber gesprochen. Kommst du einmal nächstes Jahr nochmal.
Auf jeden Fall.
Aber sag mir mal vorher noch, was mit den Sternen in 5 Jahren ist.
Ich bin jetzt erstmal froh, wenn ich dieses Jahr... Nein, ich freue mich total, dass da endlich so ein Damm gebrochen ist, dass das wieder losgeht. Und ich denke nicht so weit. Ich habe aber auch noch nie so weit gedacht. Ich glaube, so wie sich das im Moment anfühlt, sind wir dann auch 3 oder 4 Alben weiter. Aber das ist natürlich stark übertrieben. Vielleicht sind wir 2 Alben weiter.
Frank Spielker, ich nehme dich beim Wort. Recht herzlichen Dank. Es war wunderbar. Wir sehen und hören uns dich. Du bist zu sehen am 15.03. im Übel und Gefährlich.
Ja.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war Gute Leute. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.